Ach, wenn ich diese Musik höre, dann scheint die Welt in Ordnung zu sein. Das ist auch ein gutes Gefühl, die Rituale zu haben und zu wissen, jeden Montag plaudern wir mit Sergei Lochthofen, dem langjährigen Redakteur der Thüringer Allgemeinen. Schönen guten Morgen, Herr Lochthofen.
Guten Morgen.
Die Welt ist ja doch nicht ganz so in Ordnung, oder?
Naja, sie war schon schlimmer, glaube ich. Also,
finden Sie, ja?
Es gibt immer Dinge, die zu tun sind, aber wir sollten uns nicht den Kopf damit vollsetzen.
Naja gut, aber das ist ja die Arbeit der Journalisten. Andererseits muss man natürlich auch feiern, das ist wichtig für die Seele. Und so ein Thüringen-Tag, wie wir ihn erlebt haben in Gotha, ist das wichtig für ein Land? Muss es sowas noch geben oder ist das eher so ein Relikt aus DDR-Zeiten, dass man sich selbst feiert und die Folklore hochhält?
Nein, das ist noch nicht einmal DDR, denn da gab es kein Thüringen. Da hatte man ja drei Bezirke und ich glaube, die Idee, einfach gemeinsam in einem solchen Bundesland, das ja auch sich gegenseitig immer wieder finden muss, neu zu machen, das ist eigentlich okay. Und ich glaube, es war auch eine gute Entscheidung, dass es nicht mehr im Herbst stattfindet, weil es oft sehr kalt war und sehr nass war, sondern im Sommer kann natürlich immer noch passieren, dass es regnet, wie an diesem Wochenende, aber im Großen und Ganzen macht es einen ganz anderen Spaß.
Lassen Sie uns über das Image von Thüringen reden. Wir hatten ja, wenn man die Image-Frage von Erfurt klärt, kommt man gleich auf Thüringen. Das Image von Thüringen ist ja trotzdem noch, also grüne Herz Deutschlands, wir sind zwar in der Mitte, aber wir sind irgendwie das Land der Bratwurst, des Wanderns und noch gar nicht so der Hochtechnologie, obwohl wir zum Beispiel ein Solarcluster sind, ein wichtiger Standort im Solarbetrieb. Ist das, müssen wir unser Image nicht ändern oder zumindest mehr darüber reden, was auch noch neben dem Wandern und der Bratwurst und dem Rennsteig passiert in Thüringen?
Ach, man muss immer neue Ziele sich setzen, das ist sicherlich richtig, aber im Großen und Ganzen habe ich das Gefühl, dass die Thüringer in Gesamtdeutschland, vor allem in Westdeutschland, auch durch die Bratwurst einen ganz guten Ruf haben. Also sie werden als sehr nett, gemütlich und in jeder Hinsicht verträglich betrachtet, was wir ja zweifelsohne auch sind. Und das mit der Hochtechnologie, das sollte man tun und das geht auch um Investoren an dieser Stelle, aber man muss auch mal bedenken, wir sind ein kleines Land mit knapp 2 Millionen Einwohnern, spielen wir natürlich und können da auch gar nicht die große Geige spielen. Aber es gibt ja eine ganze Reihe Sachen, die wir gepackt haben. Also ich finde eine gute Mischung zwischen Bratwurst und vielleicht modernen Elektrochips oder irgendwas, da muss man aber auch nicht übertreiben, die ganze Sache.
Also Sie sagen nicht übertreiben, wir sind auf einem ganz guten Weg. Aber es könnte natürlich auch heißen, wenn Thüringen nicht dementsprechend wahrgenommen wird, wird es irgendwann das Bundesland Mitteldeutschland geben?
Das ist eine Entwicklung, die höchstwahrscheinlich vor allem in der Verwaltung nicht zu vermeiden ist, weil ich glaube, wir leisten uns viel zu viel auch Überbau in Regionen, die kleiner sind. Schauen Sie doch mal, Herr Rose, der Regierungsbezirk Detmold hat genauso viele Einwohner wie das Land Thüringen. Kennen Sie den Regierungsbezirk Detmold, wo das liegt?
Ja, also ungefähr, aber ich kenne mich, ehrlich gesagt, ich war noch nicht so richtig dort.
So, ich wollte nur deutlich machen, also da sind wir auch in einer glücklichen Lage. Wir werden wahrgenommen, wir werden sympathisch wahrgenommen, im Osten wie im Westen. Das sollten wir ausbauen, aber wir sollten uns nicht wundern, wenn wir nicht die Rolle spielen wie Bayern beispielsweise.
Das ist gut. Jetzt ist ja nun die Wahrnehmung extrem hoch. Heute gibt es eine Pressekonferenz in Berlin zum Papstbesuch in Deutschland. Und da wird natürlich Erfurt eine große Rolle spielen, auch das Eichsfeld. Das könnte sozusagen die Wahrnehmung steigern. Andererseits polarisiert ja dieser Besuch auch. Wir haben schon drüber gesprochen und lässt uns irgendwie nicht los.
Das Polarisieren finde ich an der Stelle unvernünftig. Die Entscheidung ist getroffen worden. Eigentlich ist so eine Region gut damit bis jetzt gefahren, wenn so ein großer Besuch mal anstand. Natürlich, die Kosten, das Ganze spielt eine Rolle. Das muss man sich auch anschauen, dass das in vernünftigen Relationen bleibt. Und bezahlen es nicht die ganz normalen Bürger, sondern das geht ja nur aus anderen Töpfen. Also ich glaube, das wird Thüringen eigentlich ganz gut zu Gesicht stehen. Und wenn dann für die Ökumene, also für das Verhältnis der beiden großen Kirchen in Deutschland noch was rausspringt, das heißt, hier Zeichen gesetzt werden, die von Erfurt ausgehen. Das können wir doch nur begrüßen.
Was waren denn so die Themen der letzten Woche, die Sie bewegt haben, wo Sie dann doch mal die Zeitung ein bisschen länger in der Hand gehalten haben oder doch mal den anderen Beitrag verfolgt haben?
Ja, ich würde mal sagen, es war nicht so sehr die Zeitung. Da war eigentlich nichts Außergewöhnliches. Die meisten gehen ja schon in die Ferien. Auch das Parlament schläft langsam wieder ein. Aber der Fußball, dass die Mädels verloren haben, ich bin sonst nicht so der ganz große Fußballfan, aber bei solchen Sachen schaut man schon mit, dass das dann doch so gekommen ist, das stimmt schon ein bisschen traurig, auch wenn ich glaube, ein Großteil der Schuld natürlich der Hype vorher, der hohe Druck und den Eindruck, den auch man auch im Fernsehen, in Zeitungen überall vermittelt hat, das ist ein Spaziergang, das haben die schon in der Tasche, diesen Sieg. Also die Weltmeisterschaft zu gewinnen, ich glaube, das hat mit dazu beigetragen, dass dann einfach der Kopf nicht frei war und das ist ja entscheidend bei solchen Spielen. Also nicht nur dass man schnell läuft und gut kombiniert, sondern auch, dass man den Willen hat, dann zu gewinnen. Ich glaube, da hat das Drumherum viel dazu beigetragen, dass es so nicht gekommen ist.
Jetzt reden zwei Experten über das, wovon Sie nicht so viel Ahnung haben. Deswegen kommen wir zurück zur Zeitung. Davon
vielleicht
haben Sie
Ahnung. Das ist ja besser, weil wir uns ein bisschen von der Seite uns das betrachten.
Ja,
wir haben ja dann immer so 136 Namen und Daten und sowas. Das lenkt manchmal auch nur ab.
Ja, wir können es einfach nur genießen oder eben nicht. Kommen wir trotzdem zurück zum Thema Zeitung. Das ist ja sozusagen Ihr Gebiet. News of the World ist eingestellt. Also eine Zeitung, die, was weiß ich, wie viele Jahrzehnte alt ist, wird jetzt eingestellt. Das ist ja medienpolitisch hochinteressant, was da in England passiert. Verfolgen Sie das und ist das eigenartig, dass so eine Zeitung, zwar so ein Boulevard-Reißerblatt eingestellt wird?
Ja, ich verfolge das natürlich als Zeitungmann, aber ich warne davor, das alles als bare Münze zu nehmen. Der Murdoch ist ein Trickser und Heuchler vor dem Herrngott, muss man jetzt ganz klar sagen. Wenn der mal da oben ankommt, das wird für ihn nicht einfach werden. Es läuft ja alles darauf hinaus, dass er festgestellt hat, dass er mit dieser Sache kein Renommee und kein Blumentopf mehr gewinnen kann. Die muddeln das um und machen mit einem großen, mindestens genauso, ja zum Teil miesen Revolverplatz dann weiter und machen das als Sonntagsausgabe. Ich glaube, da ist eine unsägliche Entwicklung im Journalismus insgesamt. Auch die Engländer haben stark dazu beigetragen, aber wir haben ja auch unsere Boulevardpresse, dass die Standards und das Niveau abgesunken sind und im Gefolge dessen auch ganz solide Zeitungen anfangen, Dinge zu machen, die so nicht gehen. Natürlich jetzt nicht Telefonüberwachung, aber hat an der Grenze doch oftmals gearbeitet. Schauen Sie mal, wir haben einen ganz tragischen Fall in Thüringen mit dem Mädchen Zella Melis, was getötet worden ist. Wenn dann die Boulevardzeitung mit großen Fotos von ihr auf Seite 1 aufmacht, ist das nicht in Ordnung. Das wissen die auch. Das geht so nicht, weil gerade bei Kindern ein besonderer Schutz gilt. Aber das juckt die dann nicht. Und ich glaube, das ist eine Entwicklung, die ist unsäglich. Und die Engländer haben stark dazu beigetragen. Da geht ein Blatt weg. Aber ein Dutzend andere macht weiter.
Wie sehen Sie die Zukunft der Yellow Press, also der sogenannten Boulevardpresse, obwohl ja mir scheint, der Übergang langsam fließend wird? Wie wird sich die Zeitungslandschaft entwickeln, wenn in Zeiten, wo ich gerade solche Informationen ja zuhauf in Bild und Ton und Video im Internet finde? Gibt es eine Zukunft dieser Revolverblätter, dieser Boulevardblätter?
Naja, ich bin insgesamt der Meinung, dass Qualitätsjournalismus in Zukunft als einziges auch die Zukunft haben wird. Das heißt, Boulevard verliert ja noch viel mehr Auflage als die halbwegs soliden Regionalzeitungen. Aber diese Regionalzeitungen werden zum Teil von Leuten geleitet, wir sehen es ja auch in Thüringen, die dann auch das Niveau zusätzlich absenken. Das heißt also, Menschen sollen dann für viel Geld etwas kaufen, was sie im Internet zum Teil viel schneller bekommen oder zum Teil auch in der Qualität, sage ich mal, das Ganze so schlecht ist, dass man dann einfach das Geld nicht ausgeben will. Da stemmen sich natürlich Journalisten dagegen, aber der Gesamttrend geht schon in die Richtung weniger Leute, weniger Lokales, weniger Regionales. Sie können es ja täglich beim Aufschlagen der Thüringer Zeitung sehen.
Also Sie prognostizieren, der Qualitätsjournalismus, Qualitätszeitung, die großen Qualitätszeitungen, die mit guten Namen, mit guten Redakteuren und Journalisten arbeiten, die werden eine Zukunft haben?
Ich glaube, auch in Thüringen könnte eine Qualitätszeitung diese Zukunft haben. Man muss es nur wollen, man muss auch verstehen, dass man aus einer Zeitung durch Einsparen von Redakteursstellen nicht einfach den Rest noch an Saft rauspressen kann, um dann einfach nur bedrucktes Papier zu haben. Das ist eine Tendenz, die nicht nur in Thüringen zu beobachten ist, sondern auch deutschlandweit. Ist auch ein großes Konfliktfeld. Man will ja beispielsweise seitens der Verleger den jungen Redakteuren deutlich weniger zahlen. Nun ist es schon jetzt so, dass viele lieber in die PR-Branche gehen wollen als in Redaktion. Das ist noch vor 20 Jahren anders gewesen. Ich will ja deutlich machen, die Zeitungen sind zum Teil, und man sieht es ja täglich, wenn sie die aufschlagen, selbst daran schuld, wenn sie in einer schlechten, krisenhaften Entwicklung sind. Und bemerkenswert ist ja dazu, dass auch die Anzeigenkunden das erkennen. Also gerade in Thüringen erzählt man von großer Reichweite der Zeitung, aber Aldi ist gerade von der Fahne gegangen. Das heißt, sie annoncieren nicht mehr eine Zeitung, weil sie nicht glauben, dass diese Reichweite gut ist, sondern dass die Entwicklung schlecht ist und sie in diesem Umfeld nicht mehr werben wollen. Da geht es um Millionen und zeigt, dass bei ganz nüchtern rechnenden Kaufleuten die Entscheidung in eine andere Richtung geht und die Zeitungen tun, also vor allem die Verlage, viel zu wenig dafür, dass die Zeitungen attraktiver sind.
Das ist natürlich in so einem kleinen Bundesland schwierig. Sie sprechen die wirtschaftlichen Probleme an. Das ist ja so ein Barometer, wenn so ein großer Anzeigenkunde wie Aldi abspringt. Das heißt ja was, die machen das ja nicht aus Sympathie, sondern die sind ja kühle Rechner, wie das die Aldi-Brüder so sind oder die da das Marketing machen.
Ja, die sind mir die reichsten Leute Deutschlands so geworden. Als kühle Rechner, ja.
Ja. Das heißt, da wird sich auf dem Zeitungsmarkt und wir hatten letztens eine Diskussion über die Radiolandschaft, da wird sich einiges tun, weil natürlich die klassischen Medien wie das gute alte Dampfradio, die gute alte Zeitung, die man morgens aufschlägt, sich dann verändert und wenn sie sich selbst nicht verändern, kommt das von außen?
Das ist sicherlich so, im Augenblick passiert das ja. In den Verlagen gibt es viele Leute, die entscheiden, die selbst keine Zeitungsleute sind, die haben auch kein Verhältnis zur Zeitung. Das heißt, denen geht es um nackte Zahlen, also typisches Fall in Thüringen, es werden Millionen verdient, man will noch mehr Millionen verdienen. Ich sage dagegen, man muss sehr stark in die Zeitung selbst investieren, in die Redaktion, man muss junge Leute holen, die natürlich auch junge Leser ansprechen sollen. Wenn man aber wie beispielsweise, ich muss jetzt einfach auf den Fall kommen, in der Thüringer Allgemeine in kürzester Zeit 15 Leute entweder entlässt, kündigt richtig, also mitten in der Fukushima-Krise den Umweltredakteur, den Gesundheitsredakteur oder sie in prekäre Verhältnisse zwingt, das heißt, dass sie nicht mehr unbedingt von dem, was sie da machen, leben können, oder die Arbeitsverträge nicht verlängert. Da muss man sich ja nicht wundern, wenn die Zeitung schlechter wird und wenn am Ende die Menschen nicht bereit sind, so viel Geld für eine solche Zeitung zu zahlen.
Wir werden das weiter verfolgen. Kommen wir nochmal zu zwei kleineren Dingen, zum Beispiel die Verringerung der Redezeit im Thüringer Landtag. Da habe ich mich gefragt, der Landtag, das Parlament, das Plenum ist doch eigentlich der Ort, wo gestritten, diskutiert und debattiert werden soll. Ist es dann sinnvoll, die Redezeit einzuschränken?
Ja, ich glaube, die Debatten in Thüringen sind nicht so aufregend, wie Sie sich vorstellen. Sie können es ja mal im Plenarsaal mal erleben oder im Internet. Das können Sie jederzeit machen. Da werden Sie feststellen, dass viele dieser Reden leider nicht von sehr rhetorisch begabten Menschen gehalten werden. Das heißt, da ein bisschen Dynamik reinzubringen und nicht jeden endlos das erzählen zu lassen, was er von seiner Schwiegermutter gehört hat. Also ich glaube, das hat schon seinen guten Sinn. Insofern, wir sind hier nicht eine Region, die Sommer aus dem Vollen schöpfen kann. Selbst im Bundestag haben wir ja heute eine Situation, wo die Redner, wie wir sie früher kannten, wo wir auch sagten, Mann, da ist doch was Wehner, auch Franz Josef Strauß oder Helmut Schmidt oder so, die sind ja gar nicht mehr da. Hm.
Obwohl meine Schwiegermutter manchmal spannender spricht als mancher Redner
ja,
oder Rednerin im Landtag.
An der richtigen Stelle, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob Sie sie als Minister sich vorstellen können.
Hm. Ja, das könnte man mal ausprobieren. Da wird ja auch einiges.
Angst vor ihrer Schwiegermutter.
Ja, das ist eine natürliche Angst, ist da völlig klar.
Ja, das ist ein kluger Mann offensichtlich.
Weiß ich nicht. Kommen wir zum Rasselbock und zu den, die Thüringer Journalisten verleihen ja den Presseleuten, die ja eigentlich für die Presseleute da sind. Das heißt, die Pressesprecher oder die, das sind ja Mitarbeiter für Öffentlichkeitsarbeit in den Ministerien, wo ich manchmal das Gefühl habe im Kontakt, ich muss noch betteln, dass ich da Informationen bekomme und die sind nicht für mich da, sondern dass sie ihrem Arbeitgeber Genüge tun. Wie haben Sie das erlebt und wie erleben Sie das, wie Ministeriumssprecher mit der Presse umgehen?
Naja, es gibt schlaue Leute, die können so etwas, sie können das auch gut nach außen hin transportieren und es gibt Leute, die ja, mit sich selbst beschäftigt sind oder sich selbst genügen und nicht erkennen, dass sie Dienstleister sind erstens, also dass sie nicht einfach da sind als ministerialer Mitarbeiter, der irgendwas zu verschenken oder zu vergeben hat. Und zweitens muss so ein Regierungssprecher oder ein Ministeriumssprecher ja dafür sorgen, dass die Regierung und der Minister, ich muss das Wort mal gebrauchen, gut verkauft werden. Das ist ihre erste Aufgabe. Und das erfüllen viele sehr mangelhaft. Das werden sie auch im Leben haben, so wie es sehr gute Rundfunkjournalisten gibt. Und es gibt weniger gute. Gibt es bei diesen Sprechern auch zum Teil völlig talentlose, ja zum Teil sehr verschlossene, sehr auch ja zum Teil negative Leute. Und das ist nicht gut natürlich für den Minister, den es betrifft.
Mhm. Da habe ich das Gefühl, da werden auch Leute untergebracht und kommen Leute in Posten, wo dann entweder das Parteibuch oder die Kontakte eine größere Rolle spielen als die Professionalität.
Das ist vollkommen richtig. Oftmals geht man auch von der Form aus, also Journalist gleich guter Kommunikator, das ist natürlich nicht richtig. Man muss es umdrehen, man muss sich genau anschauen. Die Leute müssen auch zueinander passen. Und manchmal ist es so, dass ein guter Verkäufer sogar Politik verkaufen kann, die nicht so toll ist. Das heißt also, da kommt es sehr auf ein Fingerspitzengefühl an. Wenn aber der Minister sehr verschlossen ist und auch dazu noch eine ganze Reihe Fehlentscheidungen trifft und dann der Regierungssprecher noch dazu ein Ablocker ist und keiner, der kreativ in der Lage ist, dieses Manko vielleicht irgendwie auszugleichen, dann potenziert sich das und dann ist der Frust groß der Journalisten. Und wo die Journalisten frustriert sind, da schreiben sie natürlich auch nicht gerade nett.
So, jetzt will ich aber mit Ihnen nicht weiter über mangelhafte Minister reden und Journalisten. Das machen wir das nächste Mal, denn da könnte man noch ewig sprechen über das Kabinett.
Ja, das ist auch ein Thema. Ich glaube, dahinter zu schauen, ist auch für einen Teil der Zuhörer sicherlich nicht uninteressant, weil wer hat schon die Zeit und die Möglichkeit, über die Jahre hinweg das zu beobachten.
Ja, das ist, verändert sich ja ständig was. Ich muss Sie nochmal fragen, Frau Walzmann hat ja jetzt das Medienressort übernommen und hat Herrn Zimmermann einen Teil des Jobs weggenommen. Was glauben Sie, wird sie das gut machen, wird sie das ausfüllen?
Ach, ich glaube, die zwei müssen sich ein bisschen zusammenraufen. Die haben beide die gleiche Aufgabe auf etwas unterschiedlichen Feldern, haben natürlich unterschiedliche Erfahrungen. Herr Zimmermann kommt ja aus dem Radiobereich, das heißt, er kennt schon sehr gut die inneren Zusammenhänge und ist da auch ganz gut vernetzt, dadurch, dass er auch in Sachsen eine Zeit lang gearbeitet hat. Also ich glaube, da gibt es Vorteile für Frau Lieberknecht, den Herrn Zimmermann an die richtige Stelle zu setzen. Ich glaube, er wird hier behilflich sein, ihr Außenbild auch ein bisschen darzustellen. Und dass in der Staatskanzlei natürlich immer wieder die Fäden zusammenlaufen, das ist vernünftig. Ich würde ja hoffen, dass Frau Walzmann, die Geschichte mit ihrem Finanzministerium war ja nicht sehr glücklich, war vorher schon kritisch gesehen worden, sie hat dann da auch keinen richtigen Tritt fassen können. Jetzt kann sie so an so einer Drehscheibe drehen. Ich hoffe doch, dass die zwei nicht unvernünftig sind, sondern gemeinsam das machen.
Mhm. Nun haben Sie das Finanzministerium angesprochen. Ihr Nachfolger ist ja der Herr Voss aus Sachsen, der dort schon den Sparkommissar gespielt hat, das auch jetzt in Thüringen macht. Am 19. Juli wird er hier zu Gast sein für längere Zeit und da werden wir ihm Fragen stellen können. Was würden Sie den Herrn Voss fragen, den neuen, er hat ja gerade seit dem neuen Haushalt zusammengebracht und irgendwie auch die Minister gebändigt, habe ich das Gefühl. Haben Sie das
ja,
auch?
Ja, er hat eigentlich einen guten Zugriff, also man hätte es ja nicht von vornherein erwarten können. Er hat ja keinen Rückenhalt hier bei den CDU-Leuten. Er ist nicht gewachsen hier in Thüringen, da gibt es keine Kungelei. Das ist manchmal gut, manchmal schlecht. Also ich glaube, er hat sich schon ganz gut durchgesetzt, zeigt ja auch, dass die Frau Lieberknecht da offensichtlich einen harten Willen hat, wirklich tatsächlich in Zukunft keine Schulden zu machen. Ich würde ihn vor allem nach der Rivalität zwischen Thüringen und Sachsen befragen, weil ich glaube, da ist viel Sprengstoff in diesem Material, weil die Sachsen deutlich bessere Finanzen nach wie vor haben. Was muss Thüringen machen? Traut er sich zu, Thüringen so mindestens so gut auszurichten wie Sachsen oder ist das gar nicht mehr möglich? Also ich glaube, da ist noch viel Spannung drin.
Also werde ich ihn fragen zur Rivalität zwischen Sachsen und Thüringen und was man von Sachsen noch lernen kann. Das frage ich am 19. Juli den Finanzminister Herrn Voss. Und wir beenden die Fragerei mit Sergei Lochthofen und entlassen ihn und da kann er in Ruhe sein Espresso trinken und weiter an sein Buch schreiben. Wie geht's denn voran mit Ihrem Buch?
Das Buch nimmt Gestalt an. Ich vermute mal, wie viele Autoren muss ich erstmal sehen, wie ich mit dem vielen Material überhaupt das zusammenkriege. Der Verlag schlägt schon die Hände über den Kopf zusammen. Es ist deutlich mehr geworden als vorher vorgesehen. Aber ich hoffe, dass der Verlag da Fantasie beweist.
Ja, Sergei Lochthofen schreibt ein Buch über die Familiengeschichte. Ich bin gespannt, wenn es rauskommt.
Also, es geht vor allem auch über 100 Jahre deutsch-russisches Verhältnis im 20. Jahrhundert, weil die Familie da auf verschiedenste Weise sehr verstrickt war in den Dingen und insofern also ein Stück wirklich Geschichte ist.
Und dann lassen wir Sie in Ruhe weiterarbeiten, aber ich rufe Sie nächste Woche wieder an um die gleiche Zeit.
Das machen wir gern.
Sehr schön, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und sage Tschüss und auf Wiederhören.